Get Happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag wieder mit dabei seid. Wie immer hoffe ich, dass es euch gut geht, dass ihr in diesem Moment an einem schönen, an einem angenehmen oder zumindest an einem sicheren Ort seid und dass euch vielleicht schon ein Hauch von Frühling um die Nase weht, wenn ihr diese Folge denn Ende Februar hört. Wir sprechen heute über unsere faszinierenden Zähne. Obwohl wir sie doch zigmal am Tag benutzen, haben sich die wenigsten von uns in der Tiefe schon einmal mit ihnen wirklich beschäftigt. Wir wissen, dass sie im besten Fall keine Löcher haben sollten, dass wir sie mindestens zweimal am Tag putzen sollten und es wäre schön, wenn sie keine Probleme machen, weil ja keiner irgendwie gern zum Zahnarzt geht. Ach ja, und natürlich sollen sie schneeweiß sein, sonst helfen wir mit Wasserstoffperoxid nach. Welche enorme Rolle unsere Zähne aber in Wahrheit spielen, wenn es um psychische und physische Gesundheit geht, das ist den wenigsten von uns bewusst. Dr. Alexander Neubauer ist Zahnarzt und er lüftet in seinem Buch Das Geheimnis der Kraft unserer Zähne mit großer Leidenschaft und aus Überzeugung, weil er, genau wie ich, an Ganzheitlichkeit glaubt und sich traut, über den Tellerrand zu blicken. Und deswegen passt er ganz wunderbar in diesen Podcast. Das vorweg, das Gespräch finde ich persönlich wirklich spektakulär und es sind ganz viele tolle, alltagstaugliche kleine Dinge drin, die wir alle sofort umsetzen können. Ich habe ihn getroffen in den Downhill Studios in München und ich sage herzlich willkommen, lieber Alexander Neubauer.
Vielen Dank, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Wir kennen uns noch nicht, aber wir haben uns vorher im E-Mail-Kontakt darauf geeinigt, dass wir uns duzen. Also wundert euch nicht, wir begegnen uns hier heute in München. Ich bin wieder in den Downhill-Studios zu Gast zum ersten Mal und sprechen über biologische Zahnmedizin. Zum sanften Starten und bevor du uns ein bisschen auch was aus deiner Geschichte erzählen magst, was ist biologische Zahnmedizin?
Ich würde mal sagen, die biologische Zahnmedizin ist die Weiterentwicklung der herkömmlichen klassischen Zahnmedizin. Die klassische Zahnmedizin, so wie sie die meisten Menschen draußen kennen, beschäftigt sich in der Regel mit den Zähnen, dem Zahnhalteapparat und dem Zahnfleisch. Mhm. Die biologische Zahnmedizin hat einen bisschen weiter gesetzten Rahmen und Ansatz, denn wir sehen nicht nur die Zähne im Fokus, sondern auch die Auswirkungen, die die Zähne und die Zahnmaterialien auf den ganzen Körper, das Immunsystem und das autonome Nervensystem haben. Mhm. Das heißt, wir nehmen den Rahmen etwas breiter und können hier sozusagen nochmal mehr Einfluss auf die Gesundheit unserer Patienten nehmen.
Da fiel schon der Begriff, das autonome Nervensystem. Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, ich könnte in jeder Folge könnte ich die Überschrift setzen. Eigentlich geht's, der Star der Show ist das autonome Nervensystem. Und zum Glück leben wir in einer Zeit, in der das immer mehr auch in kleinen Schritten, aber immer mehr in der Mitte der Gesellschaft ankommt. Jetzt bist du ja eigentlich in deinem Ursprung auch aus der klassischen Zahnmedizin. Wie ist denn dein Werdegang gewesen und wie bist du so Schritt für Schritt dahinter gekommen? Wow, die Zähne, da steckt viel mehr drin, als ich das gelernt habe, auch an der Uni.
Ich denke, da ist es mir genauso ergangen wie vielen Menschen in ihrem Leben, dass sie an irgendeinem Tag mal den Tag X hatten. Mhm. Ja, und ich hatte natürlich, wie du sagst, auch klassische Zahnmedizin studiert an der Uni, hat auch meine Praxis ganz normal eröffnet im Sinne eines klassischen Zahnarztes, bis eben dieser Tag X kam. Es war ein Tag, an dem ein Patient kam, der damals so alt war wie ich ungefähr, also so 26. Mhm. Und er sagte zu mir, Herr Dr. Neubauer, ich habe ein Riesenproblem, ich leide unter Epilepsie. Und ich habe den Verdacht, es kommt durch die 5 Amalgamfüllungen, die ich in meinem Mund habe. Mhm. So, und das war natürlich in meiner damaligen Weltanschauung unmöglich, dass da irgendein Zusammenhang besteht, weil ich habe zu ihm gesagt, also das glaube ich nicht, das ist so ein bisschen Hokuspokus vielleicht. Da wird vielen Menschen auch Angst gemacht. Wenn dem so wäre, dann hätte ich davon in der Uni bestimmt gehört. Mhm. Also da war ich noch sehr straight auf klassischer Schulzahnmedizin unterwegs. Dann hat er gesagt, ey, bitte hilf mir, mein Leben ist total schlecht geworden seit diesem halben Jahr, seit ich an dieser Erkrankung leide. Er konnte sein soziales Leben nicht mehr leben. Er ist aus sämtlichen Vereinen ausgetreten, hat seinen Job verloren. weil er natürlich nicht vorhersagen konnte, wann er wieder so einen Anfall bekommen würde. Mhm. Und sogar seine Verlobte hat ihn verlassen, weil sie gesagt hat, ich kann mit dir und dieser Erkrankung nicht weiterleben. Mhm. Sondern das war dieser Punkt, wo er einfach mein Herz berührt hat und wo ich gesagt habe, okay, wir machen das zusammen, aber bitte legen Sie nicht zu viel Hoffnung da rein. Ich glaube nicht, dass da ein Zusammenhang besteht.
Aber also Amalgam raus.
Das Amalgam rauszumachen, mhm. Genau. Ich bin also seiner Bitte nachgekommen, habe gesagt, ich mache das Amalgam raus, dir zuliebe, weil es irgendwie mein Herz berührt hat. Und mache dir aber nicht zu viele Hoffnungen. Ja. Und dann haben wir einen Termin vereinbart und ich habe in einer Sitzung die Amalgamfüllungen entfernt, damals schon unter Schutzmaßnahmen. Da kommen wir vielleicht noch im Gespräch drauf.
Unbedingt.
Das ist super, super wichtig. So, und dann nach 2-3 Wochen kam der Patient zu mir, freudestrahlend, und sagt, stellen Sie sich vor, ich habe keinen einzigen epileptischen Anfall mehr gehabt seit dieser Zeit, seit diesem Amalgam entfernen. War ich noch skeptisch und habe gesagt, okay, jetzt warten wir erstmal ab, wie sich das entwickelt. Lange Rede, kurzer Sinn, nach 6 Monaten kam der Patient wieder und hatte diese Epilepsie überwunden. Und das hat natürlich schon was mit mir gemacht. Klar. Weil letztendlich, was ist da passiert? Ich habe meine eigentliche Handwerkskunst, das ist für mich Zahnmedizin, eingesetzt und konnte plötzlich einem Menschen zurück ins Leben verhelfen. Ja, er hatte keine Anfälle mehr, konnte wieder in der Arbeit teilnehmen, am sozialen Leben teilnehmen. Und das war für mich so ein Augenöffner, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt mal da ruhig hingeschaut, was ist jetzt eigentlich passiert? Könnte es sein, dass das, was uns an der Universität gelehrt wurde, eventuell nicht alles ist?
Ja, nicht vollständig.
Ja.
Ne?
So, und da hat sich dann mein Kopf so in eine andere Richtung mal bewegt und in eine andere Welt geschaut, wo ich dann einfach, ich bin von Natur aus sehr neugierig und habe dann sozusagen diesen Weg beschritten, habe damals auch schon Fortbildungen, Kongresse besucht und das war für mich wie ein anderes Universum. Ja, ich lernte da Leute kennen, Professoren aus USA, aus Russland, die zum Teil Nobelpreis verdächtig waren, schon kurz vor dem Nobelpreis standen, mit Wissen, was ich noch nie gehört habe, was für mich aber super logisch war. Und da dachte ich mir, okay, wenn ich mit meinem Beruf nicht nur Zähne reparieren kann, sondern auch Leben von Menschen verändern kann, wie bei ihm, ja, und der ist seither, das ist jetzt bestimmt 15 Jahre her, ist der anfallsfrei. Das ist ein Riesenunterschied in seinem Leben. Ja. Wenn ich dazu in der Lage bin, das zu machen, dann möchte ich diesen Weg weitergehen.
Mhm.
Und du kennst es vielleicht, wenn du einmal auf einem Weg bist, wo du merkst, okay, das ist der Richtige für mich, das gibt mir mehr Sinn in meinem Leben, das gibt meinem Beruf tatsächlich eine Berufung, dann gehst du diesen Weg auch gerne weiter.
Klar, also wer einmal drin ist im Kaninchenbau, der tut sich schwer, wieder rauszukommen.
So ist es,
und es gibt ja auch wirklich auf allen Ebenen unendlich viel zu entdecken. Amalgam war natürlich lange, lange Zeit das Mittel der Wahl. Wird es heute noch in Zähnen eingesetzt?
Also Amalgam war lange das Mittel der Wahl, tatsächlich auch bis Ende letzten Jahres, also Ende 2024. Wurde es routinemäßig eingesetzt und galt für die gesetzliche Kasse als das Mittel der Wahl, weil es hält lange, es ist billig und es ja ist ja gesundheitlich unbedenklich, so war damals die Meinung. So, jetzt wissen wir aber, dass Amalgam zu 50% aus Quecksilber besteht. Quecksilber ist eine der hochgiftigsten Substanzen, die es in unserem Universum gibt. Und dass das nicht gesund sein kann, dieses Material im Mund zu haben. So, deswegen war es für mich schon sehr, sehr früh klar, dass das der falsche Weg ist und dass wir den Menschen helfen können, wenn wir das Amalgam A nicht in die Zähne einbauen und B auf sichere Art und Weise entfernen. Aber selbst da wurden wir sehr stark belächelt und sehr ja auch bekämpft nach dem Motto, das ist ja alles übertrieben, was wir sagen. So, jetzt ist aber seit 01.01.2025 tatsächlich EU-weit das Amalgamverbot ausgerufen worden, was wir eigentlich seit 20, 30 Jahren schon fordern. Aber die Mühlen malen manchmal langsam. Und umso wichtiger finde ich es, dass die Menschen so gut aufgeklärt sind, wie es geht, um sich selber selbstverantwortlich auch zu informieren und Verantwortung für die Gesundheit zu übernehmen.
Lass uns doch gleich an der Stelle beim Amalgam noch kurz bleiben. Du hast schon gesagt, Und man kann sich das ja auch ein bisschen selber zusammenreimen, dass man das nicht einfach rausbricht, weil jeder, der, ich bin 73er Jahrgang, ich hatte noch Fieberthermometer mit Quecksilber. Mhm. Wenn die runterfielen, dann hat man die Quecksilberkugeln überall auf dem Boden gehabt. Also man kann sich ungefähr vorstellen, dass da ja, wenn das einfach so rausgemörsert wird, dass da was austritt. Also für Menschen, die uns jetzt in diesem Moment zuhören und denken, Mist, ich habe aber immer noch Amalgam im Mund oder ich habe das vor 3 Jahren entfernen lassen, aber vielleicht nicht mit den dementsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. Mhm. Wo kann ich ansetzen und wie wichtig ist danach auch eine Ausleitung oder eine Entgiftung?
Also klare Aussage, Amalgam sollte definitiv aus den Zähnen entfernt werden. Und jetzt wichtige Information, wenn es entfernt wird, dann unter maximalen Schutzmaßnahmen. Schutzmaßnahmen bedeutet, man legt so einen Kofferdamm an, heißt es. Es ist so ein Gummituch, wo der Zahn isoliert wird von der Mundhöhle. Mhm. Bedeutet, dass wenn man was rausbohrt, dass das nicht in den Mund gelangt und auch nicht verschluckt werden kann. Mhm. Das ist schon mal ein Schutz. Ja. Zweiter Schutz ist auch, eine Sauerstoffmaske über die Nase zu ziehen, dass die eventuell entstehenden Dämpfe auch nicht eingeatmet werden können. Auch eine spezielle Absaugvorrichtung, die die entstehenden Dämpfe sofort an Ort und Stelle wegsaugt. Das sind im Prinzip ein Teil der Sicherheitsmaßnahmen, die man unbedingt ergreifen muss. Denn wenn man das Amalgam einfach so rausbohrt, würde tatsächlich die Möglichkeit bestehen, sich erneut zu vergiften.
Also deswegen, mit Partikeln, die einfach in den Organismus gelangen.
Die du verschluckst, genau, mhm. Die landen dann wo? In deinem Darm, ja, machen dann da die Darmflora kaputt. Wie wichtig, dass der Darm heute ist, wissen wir alle. Auch im Rahmen der Neurotransmitterherstellung. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, unter Schutz rausbohren zu lassen. Und das ist aber nur der eine Teil der Therapie. Und der zweite Teil ist wirklich eine sinnvolle Ausleitung zu machen. Weil mit dem Entfernen des Amalgams beim Zahnarzt ist ein Teil getan. Aber natürlich haben die Patienten Quecksilber und andere Schwermetalle jahrelang im Körper angereichert. Und da geht's halt von selber sehr, sehr langsam raus. Das heißt, die Halbwertszeit von Quecksilber im Gehirn sind 25 Jahre. Ei, ei, ei. Heißt, bis es im Gehirn um die Hälfte abnimmt, dauert es 25 Jahre. Und das ist natürlich schon lange. Und deswegen gibt es da unterschiedliche naturheilkundliche Verfahren, um die Schwermetalle aus dem Gehirn, aus der Leber, aus der Niere sicher auszuleiten.
Wer macht sowas, außer biologische oder so Zahnärzte, die jetzt arbeiten wie du? Macht das Heilpraktiker oder...
Ja, da gibt es dafür Naturheilkundler, Heilpraktiker oder Ärzte, die eben speziell auf diese Therapie ausgelegt sind. Das okay. macht jetzt wahrscheinlich nicht jeder Hausarzt, man muss da schon gewisses Spezialwissen Klar. haben. Aber in einer Umwelt, in der wir leben, in der ja Umweltgifte immer höher uns belasten, macht eine regelmäßige Entgiftung sowieso Sinn. Also da muss man sich sowieso mit dem Thema beschäftigen.
Rechne ich gerade zurück. Ich glaube, ich hatte natürlich auch Amalgam im Mund, habe jetzt seit, glaube ich, 20 Jahren Keramik. Mhm. Müsste ich dann nach 20 Jahren auch noch eine Ausleitung machen?
Ja, du kannst.
Also ich entgifte ohnehin sowieso ständig und ernähre mich auch ziemlich gesund.
Gut, wenn du regelmäßig entgiftst und eine gute Ernährung hast, ist schon mal viel getan. Ja? Du kannst aber auch, wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest, über einen speziellen Urintest mal messen lassen, wie viel Quecksilber oder andere Schwermetalle denn noch in deinen Organen gespeichert sind.
Einen Test habe ich gemacht vor einem Jahr. Da war, glaube ich, außer Asbest, das ist ja auch so im Reis ist, glaube ich, nicht viel drin.
Arsen wahrscheinlich?
Arsen, genau, nicht Asbest, Entschuldigung, Arsen.
Genau, ja, ist doch super. Also heißt letztendlich, dass wenn in deinem Test nicht mehr viel drin war, dass du es schon entgiftet hast, eben vielleicht durch Entgiftungsmaßnahmen, die du regelmäßig machst.
Ja.
Oder durch gute basische Ernährung. Wenn der Körper basisch ist, scheidet er auch schon automatisch leichter Schwermetalle aus.
Du hast in deinem fantastischen Buch relativ am Anfang mal so eine kleine Liste von Krankheiten aufgeführt, die ausgelöst werden können durch Disbalance im Mundraum, im Zahnbereich. Ich lese einfach mal vor. Allergien, Krebs, Hauterkrankungen, Schuppenflechte, Gelenkschmerzen, Migräne, Schwindel und Tinnitus, Darmerkrankungen, dazu gehören Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, Diabetes Typ 2, Rheuma, Arthritis, Schilddrüsenerkrankung, Burnout, Depression, Herzinfarkt, Schlaganfall, Morbus Alzheimer, Morbus Parkinson. Die Liste könnte sich endlos so fortsetzen. Gibt es irgendwelche Krankheiten, die theoretisch, muss man ja immer sagen, das ist ja nicht... die, das ist ja nicht das Nonplusultra, aber theoretisch, wenn wir über den Tellerrand hinausblicken, die nicht mit den Zähnen zusammenhängen könnten?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, letztendlich, da sind wir jetzt wieder bei unserem System. Wenn unser System im Balance ist, haben wir schon mal gute Voraussetzungen, keine Erkrankung zu bekommen. Klar. Was wir halt sehen, ist die letzten Jahre und Jahrzehnte, ist, dass die Anzahl der chronischen Erkrankungen dramatisch steigt. So, das heißt, wenn du zurückdenkst an deine Jugendzeit, du kanntest wahrscheinlich selber auch, genau wie ich, wenig Kinder, die tatsächlich chronisch krank waren oder Erwachsene.
Oder Autoimmun hatten.
Oder Autoimmunerkrankungen. Das ist heute nahezu die Regel. Ja. Und da ist eben so dieser Anstieg der chronischen Erkrankungen, das ist eigentlich das, was uns das Leben schwer macht. Ja, weil da haben wir keine konkreten Rezepte dafür. Und ein möglicher Auslöser können eben die Zähne sein. Und der Dr. Dietrich Klinghardt ist ja einer der weltbekanntesten Ärzte, der hat diesen Satz geprägt, dass heute eher davon ausgeht, dass 70% aller dieser chronischen Erkrankungen ihren Ursprung im Bereich der Zähne haben kann. Ja. Und das ist natürlich eine große Anzahl. Ja. Wenn du dir vorstellst, du hast so einen Rucksack hinten drauf, im Laufe des Lebens kommen da immer mehr Steine rein. Ja, große Steine, kleine Steine, das können Traumata sein, das können gesundheitliche Themen sein, seelische Themen, aber auch Zahnthemen. Und da ist das Zahnthema halt mit 70% schon ein großer Stein. Ja, und da setzen wir in der biologischen Zahnmedizin an, letztendlich den Rucksack des Patienten zu leeren. Und Gott sei Dank sieht es so aus, wie wenn die biologische Zahnmedizin hier tatsächlich einen großen Stein rausnehmen kann, um es dem Menschen leichter zu machen, wieder in die Selbstheilung zu kommen.
Ich hatte hier im vergangenen Jahr einen Schweizer Mediziner, der ist Arzt für regenerative Medizin und Zellforschung. Und der hat den schönen Satz geprägt, der Dr. Patrick Kugelmeier, kann ich euch sehr empfehlen, die Folge, wenn ihr nicht sie sowieso schon gehört habt, packe ich sie in die Shownotes, dass im Grunde genommen Krankheit immer irgendeine Disbalance ist im Organismus. Weil eigentlich ist dieser Körper ja, ich sage immer so sehr liebevoll, ein Supercomputer, den kein Mensch entwickeln könnte, weil er einfach so unendlich brillant ist in seiner Art und Weise, uns am Leben zu halten. Aber wenn ihm das natürlich schwer gemacht wird aufgrund der Zeit, in der wir leben, aufgrund von Traumata, schlechter Ernährung, Lärm, Toxin, was auch immer, dann gerät er natürlich außer Balance. Ja. Und da gehören die Zähne ja dazu.
Ja, und ich stimme dir zu, der Körper ist ein wahres Wunderwerk. Ja. Laut aktueller Wissenschaft ist es so, dass das Gehirn 120 Jahre alt werden könnte. Nur der Körper schafft es halt nicht. Ja, und warum? Weil einfach die Umwelt sehr lebensfeindlich geworden ist. Und da gilt es aus meiner Sicht, die ganzen Stöcke, die uns in den Weg geworfen werden oder die wir uns auch selber auf den Weg legen, dass wir die einfach wegräumen, sukzessive, um unserem Körper die Möglichkeit zu geben, einfach in die Selbstheilung zu gehen.
Absolut, ja. Ich habe total gestaunt, ich lerne ja auch immer was Tolles dazu durch meine fantastischen Gäste. Das war mir überhaupt nicht bewusst, dass die Zähne und das Gehirn ja nur getrennt sind durch eine Distanz von ungefähr 12 Zentimetern und dass es auch eine besondere Connection gibt zwischen Gehirn und Zähnen. Ja. Erzähl mal.
Letztendlich fragen sich jetzt vielleicht viele Zuhörer, Mensch, wie kann denn das jetzt sein, dass die Zähne so eine riesengroße Rolle für die Gesundheit spielen? Ja, das ist ja nicht mehr und nicht weniger als ein Zerkleinerungswerkzeug. Aber so ist es eben nicht. Denn ein Grund, warum die Zähne so wichtig sind, ist, dass sie direkt über den Nervus trigeminus, haben vielleicht schon manche gehört, der Gesichtsnerv. Es ist einer der 12 Gehirnnerven, die wir haben. Und der ist direkt eben mit dem Gehirn verbunden. Das bedeutet, jeder Zahn ist angeschlossen direkt an diesen Gehirnnerven, an unser zentrales Nervensystem. So, das bedeutet, dass...
Kriege ich eine Gänsehaut, krass.
Dass normalerweise, wenn du es vorstellst, ist ja unser Gehirn das Allerheiligste. Und es wird ja von unserem Körper geschützt. Da gibt es die Blut-Hirn-Schranke. Das ist wie der Türsteher in der Disco, der entscheidet, darfst du rein oder darfst du nicht rein, bist du gut, bist du böse oder was auch immer, identifiziert den. Und diese Blut-Hirn-Schranke existiert eben bei diesen Gehirnnerven nicht. Und die Gehirnnerven sind direkt mit den Zähnen verbunden. So, einfach ein Beispiel, damit man es ein bisschen leichter verstehen kann. Es wurde mal untersucht, wenn bei einem Schaf eine Quecksilberfüllung, also eine Amalgamfüllung, in einen Zahn eingebracht wurde, dann ging das innerhalb von mehreren Stunden oder wenigen Stunden dauerte es nur, dass dieses Quecksilber entlang dieses Gehirnnervens tatsächlich im Gehirn gelandet ist. So, und da wollen wir das Quecksilber am allerwenigsten haben, weil Quecksilber natürlich ein Nervengift ist. Ja, und da wirkt sozusagen dieser Gehirnnerv wie eine Rutschbahn, so erkläre ich es immer, dass dieses Quecksilber einfach am Türsteher vorbei direkt in unser Allerheiligstes, ins zentrale Nervensystem, ins Gehirn rutschen kann und sich dort eben festlegen kann. Und man weiß heute zum Beispiel aus der Alzheimer- und Parkinson-Forschung, dass die Gehirnareale, die für Alzheimer zum Beispiel verantwortlich sind, man weiß heute genau, wo diese Areale sind, dass die besonders Quecksilber belastet sind. So, das bedeutet, Quecksilber in diesen Gehirnarealen ist hoch und hat dadurch wahrscheinlich schon deutlichen Einfluss, Alzheimer zu bekommen oder nicht.
Und wenn ich an Morbus Parkinson denke, was ja viel zu tun hat mit einem großen Mangel an Dopamin, also sprich, wenn die Zähne so nah dran sind am Gehirn und über den Trigeminus mit dem Gehirn miteinander verbunden sind, sprich unsere Neurotransmitter, die ja dort produziert werden, also da wird einem mal so bewusst, wie es alles zusammenhängt. Ich will jetzt hier nicht, ich bin keine Medizinerin, um Gottes Willen, aber es ist doch zumindest faszinierend und sehr empfehlenswert, da mal Zusammenhänge herzustellen oder in Frage zu stellen.
Ja. Also das beschreibe ich eben in meinem Buch, da beschreibe ich ja diese 5 größten Krankmacher und alle diese Krankmacher machen eins im System und das ist Stress. Das heißt, dieser Stress aktiviert den Sympathikus, geht sozusagen aufs Gas, ja, und wir kennen oder unser Körper kennt dann häufig die Bremse, den Parasympathikus nicht mehr. Und das Besondere ist eben, wenn wir im Zahnbereich, Störfelder, so nennen wir das, haben. Also wie zum Beispiel Quecksilber haben wir jetzt gesprochen, da gibt es aber noch andere.
Gibt noch ein paar andere, ja.
Die Störfelder, die haben wir immer bei uns, also 24/7. Ja, und wenn wir in Urlaub fahren und uns was Gutes tun wollen und in den Parasympathikus kommen wollen, ist das alles super. Das ist ganz, ganz toll. Aber wir sollen uns immer bewusst sein, wir nehmen die Zähne da mit. Ja, und wenn da toxische Substanzen drin sind oder Entzündungen, von denen wir meistens nichts merken, die pushen unser Nervensystem in Richtung Stress und den nehmen wir auch mit, egal wohin. Ja.
Die Störfelder in unserem Mund sind zahlreich. Einer der größten Faktoren, und ich habe so das Gefühl, das hat sich auch in der klassischen Zahnmedizin schon rumgesprochen, ist die Wurzelbehandlung. Zähne nicht mehr also keine Wurzeln mehr zu ziehen und den toten Zahn sozusagen im Mundraum zu lassen. Warum nicht?
Also das ist eine These. Also vielleicht kurz für alle Zuhörer, bei einer Wurzelbehandlung wird sozusagen der Nerv, also das Innenleben des Zahnes entfernt. Problem an dieser Stelle ist, nach dieser Wurzelbehandlung hat der Zahn keinen Nerv, er ist also tot. Und dieser tote Zahn ist nach Ansicht der biologischen Zahnmedizin ein Riesenproblem. Warum? Weil der normale Zahnarzt es halt nicht schafft, diesen Nerv komplett zu entfernen, sondern es verbleiben da Gewebsreste drin und Bakterien fühlen sich da in dem Zahn sehr, sehr wohl, weil es ist dunkel, warm und feucht. Die können sich da super vermehren und die produzieren dann eben sogenannte Leichengifte. Und die kann man auch im Blut messen. Und diese Leichengifte, die sind auch ein großer, großer Faktor, der unseren Körper in Richtung Krankheit bringt. Dieses Wissen um die toten Zähne ist schulzahnmedizinisch heute immer noch nicht anerkannt. Also sind wir tatsächlich in der biologischen Zahnmedizin noch sehr speziell. Meine Empfehlung, so würde ich bei mir und meiner Familie machen, ich würde niemals in meinem Körper einen toten Zahn tolerieren, weil ich weiß, der wird mir Probleme machen. Ja, der wird meinen Körper vergiften. Der wird auch den Meridian, auf dem er liegt, über den Meridian auch andere Organe mit erreichen. Und er wird meine Gesundheit eher zum Schlechteren bringen. Deswegen empfehlen wir, diese Wurzelbehandlungen gar nicht zu machen, sondern lieber den toten Zahn oder den beschwerden Zahn zu entfernen und stattdessen mit etwas Gesundem zu ersetzen.
Also mit einem Implantat aus wahrscheinlich Keramik.
Aus Keramik, genau.
Also ich hatte, also den gibt es heute immer noch zum Glück, aber ich hatte einen Freund Anfang der 2000er, der diagnostiziert wurde mit Non-Hodgkin-Leukämie. Und damals hat schon ein Alternativ, der hatte nämlich wurzelbehandelte Zähne, und damals, 20 Jahre her, hat schon ein Alternativmediziner den Zusammenhang hergestellt zwischen den wurzelbehandelten Zähnen und der Leukämie.
Das Wissen ist ja das Spannende. Das Wissen ist ja gar nicht so neu, ja, sondern das Wissen ist schon über 100 Jahre alt. Da gab es einen ganz berühmten Zahnarzt, den Dr. Weston Price in den USA. Mhm. Und der hat dieses Kaninchen-Experiment gemacht. Das heißt, er hat mehrere hundert Patienten genommen, die alle eine spezielle Erkrankung hatten und alle tote Zähne hatten. Und er dachte sich, Mensch, hängt denn das mit den toten Zähnen vielleicht zusammen? Was der gemacht hat, ist, er hat diese toten Zähne aus dem Patienten entfernt und hat sie einem gesunden Kaninchen unter die Haut implantiert. Was daraufhin geschah, waren zwei Dinge. In der Regel entwickelte das eigentlich gesunde Kaninchen genau die Erkrankung, die der Mensch, der Spender sozusagen, hatte. Das war der erste Effekt. Und der zweite Effekt ist, dem Patienten ging es besser, nachdem dieser Zahn entfernt wurde. Dieses Experiment wurde 1907 durchgeführt, also vor über 100 Jahren. Also
Wahnsinn. Ja, du schreibst ja auch drüber über das Experiment.
Dieses Wissen ist schon lange da, es wird aber belächelt, nicht gesehen. Aber wie gesagt, in meiner Praxis, wir behandeln ja nur noch so und wir sehen dann auch Gott sei Dank diese Erfolge, was uns natürlich auch bestärkt. Für einen klassischen Zahnarzt, der sowas noch nie ist, gesehen oder noch nie erlebt hat, für den ist es natürlich eine andere Welt, die für ihn natürlich viele Fragezeichen aufwirft.
Sind denn da Kollegen aufgeschlossen? Also kommen die auf dich zu und sagen, Mensch, ihr macht irgendwas, da lacht er schon. Nee, macht ihr irgendwas anders hier? Oder?
Also eins, ich bin ja, wie gesagt, jetzt seit 15 Jahren auf diesem Weg unterwegs und manche bezeichnen mich auch als Pionier. Und Pioniere erkennst du immer daran, dass sie viele Pfeile im Rücken haben, ja. Das heißt aber auch, dass die Pioniere auch vorne sind. Ja, wenn sie nicht vorne wären, hätten sie nicht die Pfeile im Rücken. Aber es ist tatsächlich so, dass wir Stand vor ein paar Jahren noch sehr belächelt, auch bekämpft wurden.
Das kann ich mir vorstellen.
Weil wir letztendlich eine ganze Welt auch ins Wanken bringen. Ja, das ist für Menschen natürlich, wenn du als deine Arbeit als Zahnarzt 40 Jahre so machst und dann kommt plötzlich ein anderer Ansatz, dann ist es für viele nicht einfach, dem zu folgen oder zumindest mal ein offenes Ohr zu haben. Die gehen da häufig auf Widerstand. Wobei aber auch eine super Entwicklung vorhanden ist, nämlich dass diese biologische, ganzheitliche Ansicht immer mehr ins Bewusstsein auch von jungen Zahnärzten, aber auch von älteren Zahnärzten kommt. Das hängt jetzt nicht vom Alter ab, sondern von der Persönlichkeit, würde ich sagen. Dass immer mehr Zahnärzte gibt, die sich auf diesen Weg begeben. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und ich glaube, dass wenn wir jetzt im Kalender 30 Jahre nach vorne blicken, dass dann vieles von dem, was wir heute noch, wo wir heute noch bekämpft werden, völlige Normalität ist.
Das glaube ich auch. Und das ist ja auch das Tolle an der Zeit, in der wir leben, dass wir diese Gespräche führen können in einem Podcast. Und ich habe schon auch, klar, ich hätte auch gern, dass sich die Mühlen so ein bisschen schneller drehen, aber so ist es halt einfach nicht. Veränderung braucht Zeit, das muss man auch respektieren. Aber ich finde doch, dass gerade wirklich viel passiert und Menschen auch immer mehr, es ist ja auch die Grundbotschaft dieses Podcasts, immer mehr in ihre Eigenverantwortung kommen und anfangen, sich selber wie ein Maulwurf in die Lebensthemen zu wühlen und nicht die ganze Verantwortung an einen Menschen in einem weißen Kittel abzugeben und dem zu sagen, mach, dass ich gesund werde. So.
Ja. Und uns stehen natürlich heute auch viele, viele Quellen zur Verfügung.
Ja.
Das heißt, jeder hat wirklich die Möglichkeit, sich selber auch zu informieren und abzuwägen, gehe ich in Resonanz damit, erscheint mir das logisch, ja oder nein.
Ja, genau. Was haben wir denn noch für Störfelder? Also die Meridiane, das finde ich auch super spannend, die hast du schon erwähnt. Ja. Wer sich ein bisschen auskennt in der traditionellen chinesischen Medizin, dem sind die Meridiane nicht fremd. Mhm. Aber wie hängen sie mit der Zahngesundheit zusammen?
Also im Körper gibt es ja diese Meridiane. Meridiane ist für mich jetzt einfach mal erklärt nichts anderes als eine Energieautobahn, die im Körper läuft. Und spannend ist, dass tatsächlich jeder Meridian, den wir haben, durch jeweils einen speziellen Zahn geht. Das heißt, der Zahn, der Eckzahn zum Beispiel, hängt an der Energieautobahn der Leber und der Galle zum Beispiel. So, das bedeutet, dass wenn wir auf dieser Energieautobahn, zum Beispiel an diesem Eckzahn, eine Entzündung haben, der ist irgendwie krank, dann bedeutet es, dass diese Energieautobahn eine Blockade hat oder vielleicht sogar ganz gesperrt ist, was Auswirkungen haben kann auf die Leber und auf die Galle. So, und das heißt, an jedem Zahn hängen wieder spezielle Organe dran und da haben wir auch in der Praxis schon die tollsten Sachen Gott sei Dank erlebt. Ja, das erlebt man jetzt nicht immer, nicht bei jedem Patienten, muss man auch sagen. Aber zum Beispiel Patienten mit Herzrhythmusstörungen, die sie seit Jahrzehnten hatten, diagnostiziert beim Kardiologen, wurden, nachdem wir eines dieser Störfelder entfernt hatten, war dieser Herzmeridian wieder so frei, dass das Herz wieder mehr Energie hatte und sich wieder selbst heilen konnte. Hört sich jetzt total basic an, vielleicht für den einen oder anderen, aber der Patient berichtete mir dann, oder es waren mehrere Patienten, ich war beim Kardiologen und der hat festgestellt, hey Mensch, deine Herzrhythmusstörungen sind weg. Und zwar schwarz auf weiß, das kann man ja heute messen. Ja? Mhm. Und dann hat er nochmal gemessen und die waren immer noch weg. Ja? Und dann hat er gesagt, was haben Sie denn gemacht? Und dann hat der Patient gesagt, ja, ich war beim Zahnarzt. Und dann hat der Kardiologe gesagt, ja, wie, beim Zahnarzt, wie soll denn das zusammenhängen? Und dann hat der Patient sozusagen ihm erzählt, was er machen hat lassen. Also durch diese Befreiung des Störfeldes fließt auf dieser Energieautobahn, auf dem Meridian wieder mehr Energie, wovon andere Organe wieder profitieren, wo man oft vielleicht gar nicht denkt, ja, wie könnten jetzt Knieschmerzen oder was könnte jetzt mein Tinnitus denn mit den Zähnen zu tun haben? Mhm. Ja, aber über diese Meridiane haben wir eine ganz tolle Verbindung zwischen Zähnen und anderen Organen.
Also wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt und der ein Thema mit der Galle, dann ist mittlerweile das Spektrum, in dem ihr denkt, so breit aufgestellt, dass man denkt, dann schauen wir uns mal den Lebergallenmeridian an zum Beispiel.
Genau, und es kann tatsächlich, kann ein Puzzlestück sein. Ja?
Genau, es ist ja immer nur ein Puzzlestück.
Genau,
ja.
Wie groß das Puzzlestück ist, weiß man nicht, ja, aber es lohnt sich, da hinzuschauen. Ja?
Spektakulär. Ist das nicht spektakulär, dass die Meridiane mit jedem einzelnen SKS ja kein Zufall ja.
Was auch eine zu dem Zusammenhang, das ist eine sehr wichtige Studie auch, die gemacht wurde an über 700 Patientinnen mit Brustkrebs. Ja, da hat sich einer gedacht, hat sich überlegt, Mensch, kann denn das was mit den Zähnen zu tun haben? Und rausgekommen ist, dass 87% dieser Patientinnen mit Brustkrebs exakt auf dem Meridian oder auf dem Zahn oder mit dem Zahn, der auf diesem Meridian, der mit der Brust verbunden ist, ein Problem hatten. Das war quasi so ein toter, wurzelbehandelter Zahn. So 87%
Wahnsinn.
Ist schon eine Ansage.
Ja. Ich weiß nicht, ob du den kennst, ist ein Münchner Arzt, den Dr. Norbert Kriegisch, hier vor eineinhalb Jahren zu Gast. Mhm. Und der hat in seinem Buch auch über den, das Allgemeinmediziner und Naturheilkundler. Und der hat auch Zusammenhänge hergestellt und hat erzählt von dieser Studie, dass Brustkrebserkrankungen in Zusammenhang gestellt werden mit wurzelbehandelten Zähnen.
Ja, und es gibt auch Gott sei Dank schon Kliniken, die auch ganzheitlicher denken und tatsächlich Patientinnen mit dieser Thematik oder mit anderen Problemen erstmal zum Zahnarzt schicken. Dann brauchen sie natürlich den richtigen Zahnarzt, der dieses Verständnis auch hat und sagen, okay, lass uns doch erstmal dieses Störfeld im Kiefer beseitigen, also zum Beispiel diesen toten Zahn entfernen, bevor wir dann mit unserer ganzheitlichen Krebstherapie starten. Macht natürlich auch Sinn, erstmal wieder Energiefluss auf dem Meridian herzustellen, dann die Therapie zu starten. Also erst die Bremse zu lösen und dann loszufahren.
Ja, weil dann kann der Körper natürlich sich in seiner Selbstheilung komplett entfalten. Kann es denn auch sein, dass ich zum Beispiel jetzt gar keine großen gesundheitlichen Themen habe, aber in meinem Mund entsteht über Jahre etwas im Hintergrund, das ich so noch gar nicht auf dem Schirm habe? Also kann ich glauben, gesunde Zähne zu haben, aber in Wahrheit sieht es anders aus.
Ja, definitiv, weil alles, was wir jetzt so im Bereich der Krankmacher besprochen haben, tote Zähne oder auch Nikos oder ähnliche Dinge oder Amalgam, das tut uns erstmal nicht weh. Das heißt, wir haben da keine Schmerzen. Aber natürlich kann unser Körper darunter leiden. Und jetzt ist immer die Frage, kompensiert es der Körper noch gut oder kompensiert er es nicht gut? Ja, und unser Körper kann sehr, sehr viel kompensieren. Wenn aber im Laufe des Lebens andere Faktoren noch uns schwächen, ja, uns Energie rauben, uns beschädigen, sage ich jetzt mal, dann kann es fast halt zum Überlaufen kommen und es tritt irgendwo ein Symptom auf, wo man sagt, okay, warum habe ich das jetzt? Warum habe ich jetzt plötzlich mit dem Darm solche Probleme? Mhm. Warum habe ich jetzt plötzlich Gelenkschmerzen? Ja, und das sind dann die Punkte, wo das Fass übergelaufen ist. Und dann muss man einfach schauen, okay, was ist denn alles drin in dem Fass? Ja, und da könnte ich nicht nur die Zähne dazu. Die Zähne sind ein Teil, aber natürlich auch andere Dinge wie Vitamine, Nährstoffe, eine gute Entgiftung, eine Darmgesundheit, eine gute Lebensweise,
große
Ernährung,
Stressregulation
und so weiter. Schlaf, gesunder Schlaf, autonomes Nervensystem, da sind wir wieder. Da muss man alles abklappern. Wenn es Fass voll ist und übergelaufen ist, muss man wirklich das ganze Puzzleteil anschauen.
Ja, das schreibst du ja auch so schön, dass die Zähne eben dieser eine Tropfen sein können, der das Fass zum Überlaufen bringt. Ist es denn, wie sind denn die Krankenkassen? Wie können denn die Menschen abrechnen mit euch? Läuft das über die Kasse oder können das nur Selbstzahler? Wird das nur angerechnet?
Das hängt davon ab. Ein Teil wird von der gesetzlichen Kasse häufig übernommen und ein großer Teil ist dann entweder zum selber bezahlen oder wird vielleicht von der Privatversicherung übernommen. Mhm. Also es wird nie so sein, dass alles komplett übernommen wird. Es wird immer Dinge geben, wo die Kasse sagt, nee, das sehen wir jetzt nicht ein oder dieses und jenes Verfahren, wenn wir mit Stammzellen arbeiten zum Beispiel oder mit Ozon spezielle Desinfektionsmaßnahmen durchführen, die für uns super wichtig sind, weil wir wissen, der Patient heilt einfach besser dadurch. Dann ist es häufig noch nicht, Betonung liegt auf noch nicht, im Leistungsverzeichnis der Kostenerstatter, wie das so schön heißt.
Das Leistungsverzeichnis.
Sinne.
Okay, also Wurzelbehandlung haben wir. Wir haben das Amalgam schon abgedeckelt. Die Blut-Hirn-Schranke ist natürlich ein super spannendes Thema. Was gibt es noch für Störfelder, die wir auf dem Schirm haben dürfen? Meridiane haben wir schon gehabt.
Ja. Also ich sage mal, es gibt ein Störfeld, von dem die wenigsten noch wissen. Darum möchte ich vielleicht da noch kurz eingehen, vielleicht auch von meiner Geschichte noch erzählen, weil ich hatte genau dieses Störfeld.
Okay.
Das sind die sogenannten Nikos. Nikos sind chronische Entzündungen im Kieferknochen, die nicht wehtun. Ja, jeder denkt immer, Entzündungen im Kiefer, das muss ich doch merken, da muss ich doch Schmerzen haben. Aber so ist es nicht. Und diese Nikos entstehen eigentlich immer dann, wenn Zähne gezogen werden, wie zum Beispiel die Weisheitszähne, und der Körper es danach nicht schafft, an dieser Stelle wieder neuen, gesunden Knochen aufzubauen. Sondern er lässt dann quasi so einen Hohlraum in dem Kieferknochen und der Körper benutzt diesen Hohlraum wie eine Sondermülldeponie und packt dort im Laufe des Lebens alles rein, was er irgendwie nicht brauchen kann. Und in diesen Nikos sind hohe Werte von Toxinen, Viren, auch Pilzen, Schwermetallen und so weiter aufgefunden worden. Man hat aber keine Schmerzen. Mhm. Ja. So, ich selber, einfach ein konkretes Beispiel, kann man es mir besser erklären. Bei mir wurden auch 4 Weisheitszähne entfernt und ich hatte auch an all diesen 4 Stellen Nikos. Wie bin ich drauf gekommen? Erstmal, dass ich gewusst habe, es gibt sowas. Das lernte ich im Rahmen meiner Ausbildung kennen. Und dann muss man eine spezielle 3D-Aufnahme machen, also ein DVT heißt es, eine 3D-Röntgenaufnahme. Und da kann man dann erkennen, sind da Hohlräume im Kieferknochen, ja oder nein. Ja. Und bei mir war es so, ich hatte 4 dieser Hohlräume und mir ging's gut. Ich hatte keine Beschwerden, ich hatte nur Tinnitus und war so ein bisschen innerlich unruhig. Ja. Öfters mal so Entscheidungsschwierigkeiten gehabt, aber mir ging grundsätzlich gut. Nach der Entfernung dieser 4 Nikos war es total spannend, weil ich dann die nächsten Tage so quasi in der Heilung war und dachte mir, irgendwas ist jetzt hier komisch. Ja, es ist total ruhig und total leise. Und dann ist mir aufgefallen, dass mein Tinnitus weg war. Ja, ich hatte dieses Ohrgeräusch, das war weg nach dieser Nikosanierung, nach dieser Sanierung dieser Entzündung. Meine Halswirbelsäule war besser beweglich, ich habe viel besser geschlafen. Und ich konnte schnellere und auch bessere Entscheidungen treffen. Also dieses Gedankenkarussell, was man häufig hat, soll ich so oder wie mache ich es am besten, das war bei mir schlagartig weg. Ja. Und das berichten mir sehr, sehr viele Patienten. Von diesen Nico-OPs hat sehr viel auch mit Burnout und Depression zu tun. Warum? Weil es auf dem Meridian mit dem zentralen Nervensystem und auch des Herzens liegt. Und zwar nicht nur des physischen Herzens, sondern auch des emotionalen Herzens. Mhm. Und da haben wir viele, Gott sei Dank viele Patienten, die sagen, seitdem diese Nikos weg sind, die kann man sauber machen letztendlich, fühlen sie sich leichter und wie wenn so eine Milchglasscheibe vor den Augen weggezogen worden wäre.
Naja, wenn wir uns vorstellen, dass wir in der Nähe des Gehirns sind und diese kleinen Höhlen sind unentdeckt voller Toxine und Bakterien und Viren, dann ist das jetzt auch keine erstaunliche Erkenntnis. Man kann sich das gut vorstellen.
Ja, es hört sich halt immer komisch an, wenn man sagt, es ist wie eine Milchglasscheibe, die weg ist. Ja, oder auch Patienten, ist auch in meinem Buch, habe ich ein paar Fotos auch drin, wie Patienten nach so einer Operation auch aussehen. Da siehst du sofort, das Nervensystem ist so entspannt, dass die Augen plötzlich weiter offen sind, die Augen sind klarer. Das ganze System fährt wieder mehr runter. Ja, und das ist eigentlich klar, wenn man das Wissen hat. Wenn man aber jetzt einfach sagt, okay, es ist wie eine Milchglasscheibe weg und ich habe keinen Schwindel mehr, keinen Tinnitus, ist es für viele erstmal so, die Zusammenhänge nicht kennen, ja, hört sich halt unglaubwürdig an. Ja. Mhm. Aber die Erfahrung gibt uns halt Gott sei Dank da recht.
Mhm. Ich habe das schon gehört von einem Bekannten, der hat das auch in der Praxis hier in München, die auch biologisch behandeln, ist das entdeckt worden. Also nochmal zur Zusammenfassung, das geht auf einem 3D-Röntgenbild.
Genau.
Und aber das muss aufgeschnitten werden, ne? Das ist kein kleiner Eingriff. So ist
jetzt. Das ist für uns als Ärzte ein kleiner Eingriff.
Klar. Ja.
Aber genau, also wie findet man das raus, ob man so eine Nico hat, ja oder nein? Also letztendlich zu einem biologischen Zahnarzt zu gehen, dort eine 3D-Aufnahme machen zu lassen und da kann man dann sehen, ist da so ein Hohlraum, ja oder nein? Und wenn der ist, dann kann man das in einer Operation, wenn man 4 von diesen Nikos hat, dauert die Operation meistens so 1,5 bis 2 Stunden. Dann sind die 4 Nico-Stellen saniert. Wie wird das gemacht? Es wird sauber gemacht, mit Ozon sterilisiert und dann kommen Patienten eigene Stammzellen in Form von Eigenblut da rein. Ja, das ist das, was die Heilung am besten fördert. Wird zugenäht und dann heilt es. Dann hat der Körper endlich wieder die Möglichkeit, an der Stelle wieder gesunden Knochen zu bilden.
Ich sehe die Telefone in allen Zahnarztpraxen im deutschsprachigen Raum gerade heiß laufen, weil alle das kontrollieren. Also ich habe zumindest, merke ich, das große Bedürfnis, sowas mal checken zu lassen. Ist natürlich total interessant. Ein Thema, wenn es um Zahnhygiene geht, haben wir im Vorfeld auch schon kurz drüber gesprochen. Und wo sich auch die Geister scheiden und wo viel diskutiert wird, ist das Thema Fluorid. Ich bin jetzt seit 4 Jahren komplett ohne, da muss man dazu sagen, aber das kannst du besser erklären, dass Fluorid ja ein Nervengift ist. Ja. Das haben wir so nicht auf dem Schirm. Also was ist Fluorid und brauchen wir es?
Also Fluorid wird ja häufig in den Zahnpastas oder auch in den Zahnarztpraxen eingesetzt. Unter dem Aspekt, es gibt einen Kariesschutz. Also mit viel Fluorid könnte man Karies aufhalten und die Zähne würden dadurch gestärkt. Also das ist aus biologischer Sicht überhaupt nicht der Fall, denn Karies ist keine Fluoridmangelkrankheit, also weil der Körper zu wenig Fluorid hätte, sondern es hat was mit dem eigenen Mineral- und Nährstoffhaushalt zu tun. Also wer gesunde Zähne haben möchte, soll natürlich seine Zähne gut putzen und schauen, dass seine Vitamin- und Nährstoffversorgung hoch ist, damit er dadurch stabilen Zahnschmelz bekommt. Fluorid braucht man dafür nicht. Es gibt keine einzige Funktion des Körpers, die angewiesen wäre auf das Vorhandensein von Fluorid. Ja, es gibt eine gute Geschichte dazu.
Hau raus.
Wie das überhaupt so zustande kam. Wie sind die Leute jetzt? Wie ist die Industrie zu diesem Fluorid-Thema gekommen? Fluorid ist ein Abfallprodukt gewesen bei der Aluminiumherstellung. Und da sind in den 70er Jahren oder 60er Jahren in Amerika, mussten die Aluminiumhersteller dieses Abfallprodukt Fluorid kostenpflichtig als Sondermüll entsorgen. Das war ziemlich teuer. Und dann haben die gesagt, Mensch, lass uns doch mal eine Studie in Auftrag geben, für was denn dieses Fluorid irgendwie gut sein könnte. Und dann haben die eine Studie bezahlt, womit das Ergebnis auch schon festliegt. Und dann ist rausgekommen in dieser Studie, Mensch, das Fluorid könnten wir doch in die Zahnpasta packen, ja, oder bei Lacken beim Zahnarzt reinpacken oder auch ins Trinkwasser mit reinpacken.
Was in Amerika passiert?
Und dann haben die gesagt, hey, das ist ja super, weil dann müssen wir dieses Fluorid jetzt nicht mehr als Sondermüll kostenpflichtig teuer entsorgen, sondern wir verkaufen es einfach an die Hersteller von medizinischen Zahnpasten und gehen es in den Medizinbereich. Ja. Das heißt, das Problem der Sondermüllentsorgung wurde sozusagen gelöst und dadurch kommt die Geschichte, Fluorid sei so super wichtig für den Zahnschmelz, was es nicht ist. Also du kannst ohne Fluorid Zahnpasta, ohne das beim Zahnarzt immer draufpinseln zu lassen, kannst du gesunde Zähne haben. Ja, es ist eher die Gefahr des Fluorids, da haben wir auch schon kurz gesprochen. Also
eine Überdosierung.
Die Überdosierung, genau, als Auswirkungen auf die Zirbeldrüse etc. Also es hat für mich eigentlich nur Nachteile. Und deswegen muss man es nicht machen, soll man es nicht machen.
Also ich habe vor, ich glaube jetzt wie gesagt, seit 3 oder 4 Jahren Fluorid komplett verbannt aus meinem Dasein. Eben als ich angefangen habe, mich, also ich weiß, das ist alles wild diskutiert, ne, und es gilt auch als Verschwörungstheorie, ist mir persönlich völlig egal. Mir war zum Beispiel gar nicht bewusst, dass es Nervengift ist, so weil es halt so ganz selbstverständlich ist, dass es in der Zahnpasta ist und es wird ja auch oft damit beworben. Und als ich dann angefangen habe, mich mit der Zirbeldrüse zu beschäftigen, wo man ja sagt, da sitzt so unsere Intuition und unser Bauchgefühl und das wird dadurch vielleicht ein bisschen blockiert. Habe ich das auch von heute auf morgen weggelassen und habe jetzt auch bei meiner letzten Zahnreinigung sagte mir die Zahntechnikerin, sie benutzt es auch nicht mehr bei ihr, weil sie wollte mir dann die Zähne mit dem Lack am Schluss abschließen und habe ich gesagt, möchte ich bitte nicht. Ja. Dann hat sie gesagt, sie hätte auch lange gedacht, das wäre notwendig, aber sie wird es auch nicht mehr nehmen und es gibt ja auch genügend Zahnpasten, die kein Fluorid haben. Muss man aber übrigens, ihr Lieben, nachschauen. Also nicht automatisch eine Bio-Zahnpasta, die ihr im Bio-Supermarkt kauft, hat kein Fluorid. Also es muss extra draufstehen. Ja, interessant. Und am Ende muss es ja auch jeder für sich entscheiden.
Ja, drum ist es so, wie gesagt, meine Intention ist, die Menschen zu informieren über das, was ich denke oder was wir denken, das gut ist. Ja? Und genau. Die Entscheidung kann jeder für sich selber treffen.
Ganz genau. Was mich auch total geflasht hat an deinem Buch, weil auch damit habe ich mich erst in den letzten Jahren beschäftigt, ist das Thema, ich nenne sie jetzt mal bewusst nicht Chakren, sondern Energiezentren. Mhm. Weil ja diese, es gibt ja glaube ich eigentlich 17, also im Körper gibt es 7, dann gibt es das 8, was so ein bisschen oberhalb ist. Dann sind wir natürlich in der Welt, in der spirituellen Welt. Aber auf Körperebene sind die sogenannten Chakren tatsächlich sehr intensive Nervengeflechte, ne?
Ja.
Vom Wurzelchakra, also vom Beckenboden bis dann letztendlich hoch zum Kronchakra, zur Schädeldecke. Und auch die stellst du in Zusammenhang mit Zellen.
Ja, klar, weil die Chakren natürlich verdichtete Zentren sind von Nervenzellen unseres autonomen Nervensystems.
Genau.
Und wenn wir sozusagen unser autonomes Nervensystem stressen mit zum Beispiel Toxinen, die aus toten Zellen rausgehen oder Toxinen aus Nikos oder mit Schwermetallen, dann blockiert das natürlich unser Nervensystem. Ja, und je nachdem, wo dann die Menschen ihren individuellen Schwachpunkt haben, der ist ja bei dir woanders als bei mir, körperlich und auch energetisch, genau da, wo der Schwachpunkt ist, da tritt dann häufig das Symptom als erstes auf. Ja, und das kann im Chakrenbereich sein, das kann auch ein körperliches Symptom wie Knieschmerzen oder Ellbogenschmerzen sein. Ja.
Mhm.
Und letztendlich ist der Körper, und das vergessen, glaube ich, viele Mediziner, der Körper oder wir Menschen sind ja nicht nur Körper. Ja, der Mensch ist ja ein Körper, Geist und Seelewesen. Ja, wir denken, wenn wir den Körper behandeln, dann haben wir alles getan, was wir machen müssen. Aber Körper, Geist und Seele gehören halt zusammen. Ja, und da ist auch das ganze energetische Thema ein wichtiges Thema.
Absolut. Ja, und allein auch die Information, dass die Chakren diese Nervengeflechte sind. Also, dass tatsächlich auch da eine neurophysiologische Komponente eine große Rolle spielt. Und seitdem ich das so alles so pflege und auch so tiefer eingestiegen bin in mein eigenes autonomes Nervensystem und mich unter anderem auch mit dem Thema der Chakren beschäftigt habe, also es gibt ja so viele Meditationen, wo es darum geht, die so in Alignment zu bekommen, also die Chakren praktisch in Balance zu kriegen. Und das habe ich viel geübt in den letzten Jahren und ich kann die tatsächlich ganz gut so aktivieren und an- und ausschalten und spüre teilweise praktisch die Pulsation des 4. Chakras, also des Herzchakras, in allen 7 Chakren.
Mhm.
Also ich habe manchmal so eine starke Pulsation im 6. Chakra, dass ich das zwischen den Augenbrauen merke und denke, das ist so krass, das muss man eigentlich von außen sehen. Tut man nicht, aber es fühlt sich so an.
Oh, toll.
Und was sich dadurch auch bei mir verändert hat, was meine Intuition angeht, also die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen oder vom Bauch her zu sagen, nee, das fühlt sich nicht gut an oder auch einfach ganz intuitiv zu sagen, ja, machen wir. Und ich habe mich selten geirrt tatsächlich und deswegen gehe ich auch so los mit diesem Podcast und freue mich so über Gäste wie dich, weil Ich meine, letztendlich, du gibst ja auch ein, wir können vielleicht gleich noch ein bisschen über Empfehlungen so für den Alltag sprechen. Und du gibst ja eine Empfehlung auch aus der ayurvedischen Medizin. Das sind halt Jahrtausende alte Lehren. Ja. Und diese Arroganz der Zeit, in der wir leben, die ja in den letzten 200 Jahren, deswegen ja auch dieser Krieg, der da gerade in den Wissenschaften herrscht, oder Glaube gegen Wissenschaft oder was auch immer, nenn es, wie du magst. Es ist so verrückt, dass wir, anstatt davon zu partizipieren und dafür offen zu sein, und ich habe jetzt einen Ayurveda-Kur gemacht, mit was für einem anderen Blick dort, und das ist eine anerkannte Alternative zur Schulmedizin dort, da lacht keiner über ayurvedische Medizin, mit was für einem anderen Blick die Menschen dort betrachtet werden. Da werden Medikamente von den eigenen Plantagen geerntet und mit den Händen gerollt, die werden gesegnet.
Das ist ja alles Energie.
So, die werden alles, gesegnet, ja. Für die Menschen, die dort mit körperlichen Beschwerden hinkommen, wird gebetet morgens und es wird gesungen, es wird um Heilung gebeten. Und das ist da völlig normal. Keiner findet es seltsam.
Ja. Ja.
Oder?
Ja, ist auf alle Fälle ein toller neuer Weg. Wir nutzen tatsächlich auch in der Praxis mit speziellen Frequenzen, die bei uns im Hintergrund laufen während der Operation, die einfach schon auch die Frequenz anstoßen beim Patienten in Richtung Heilung, in Richtung Entspannung auch.
Ah.
Und der Körper ist halt auch Energie. Also nicht auch, sondern ist vor allem Energie. Ja.
Das heißt, ihr arbeitet mit so binauralen Beats oder Frequenzmusik?
Genau, sowas, ja. Oder auch zum Beispiel dieses Heilung oder um Heilung bitten, ist natürlich auch, was der Zahnarzt vor einem Eingriff gerne auch machen darf. Ja.
Mhm.
Um Heilung bitten für den Patienten, dass das, was er tut, zum Wohle und zum Besten für den Patienten ist und sich danach auch um Unterstützung bittet, ja, und danach auch bedankt und den Patienten auch nochmal bedankt für sein Vertrauen. Ja. Das sind alles nonverbale Dinge, die häufig ablaufen. Manchmal hat man den Impuls, es auch zu verbalisieren. Dann merkt man, dass man die Patienten, dass die so weit sind, dann kann man das auch aussprechen. Aber das sind alles Dinge, die man auf energetischer Ebene machen kann. Einfach auch eine Berührung. Ja.
Also die Kraft des Gebetes wird mittlerweile auch an der Universität von Stanford
ja.
Erforscht.
Ja.
Also wir verlassen den Bereich. Es ist ja auch so schön, zum Glauben zurückzukehren und auch immer wieder sich bewusst zu machen, Glaube hat nichts mit Kirche und Religion zu tun, sondern für mich, wenn man mich fragt, was ist für dich Spiritualität, dann ist es einfach an etwas zu glauben, das größer ist als ich.
Ja.
Und an das ich mich wenden kann.
Ja.
Und ob das dann Gott ist oder das Universum oder das Quantenfeld, das ist ja gar nicht so entscheidend.
Ja.
Und ich finde es eben super, dass es mittlerweile erforscht wird.
Ja.
Oder ein Neurochirurg, auch von der Stanford University, namens James Doty, hat, ich glaube auch erst Ende 24 ein Buch geschrieben über, und der ist Neurochirurg, über Manifestation.
Ja.
Und über die Fähigkeit, wirklich durch die Kraft unserer Gedanken und Emotionen Realitäten zu kreieren. Und mein Gott, was für eine glorreiche Zeit, um am Leben zu sein.
Definitiv, ja.
Ja.
Mhm.
Was können wir machen zu Hause? Also was ich sofort übernommen habe aus deinem Buch, ich habe das vor vielen Jahren schon mal gemacht und dann habe ich es vergessen und jetzt habe ich wieder angefangen. Ich habe mir nämlich aus der Ayurveda-Kur erstmal einen Zungenreiniger mitgenommen, so einen silbernen.
Ja.
Und du empfiehlst Öl ziehen morgens direkt nach dem Aufstehen. Ich glaube, wir haben mehr Bakterien in der Mundhöhle als im Darmbereich. Ne?
So ist es, ja.
Ja, Leute, so ist das leider.
Also Zungenreiniger ist natürlich schon mal super, super, super hilfreich und super Tipp. Ja. Also am besten ist es, man kauft sich wirklich einen metallischen aus Kupfer zum Beispiel. So wird es in der Ayurveda-Medizin gemacht. Was macht man mit dem? Da schabt man sozusagen den Zungenrücken ab, weil da sind 70% aller Bakterien haben wir auf unserer Zunge. Das heißt, wenn wir denken, wir putzen unsere Zähne und lassen aber die Zunge unberührt, dann haben wir 70% der Bakterien übersehen. Also es macht schon Sinn, die Zunge zu reinigen. Das ist am Anfang ein bisschen, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen mit dem Würgereflex, aber das wird eigentlich ganz gut. Und wenn man mal sieht auch, was da an dem Zungenreiniger ist, dann ist man froh, dass man das runtergemacht hat.
Es ist nicht schön.
Und es macht aber auch Sinn dann.
Ja.
Man hat ein besseres Mundgefühl, man reduziert die Bakterienmasse, besserer Atem, solche Dinge sind einfach ganz, ganz toll. Und wissen aber die wenigsten. Ja. Und es ist ein uraltes Wissen.
Mhm.
wirkt sich auch positiv tatsächlich auf die Darmflora aus, die Zungenreinigung, weil Mund und Darm sind letztendlich das gleiche Verdauungsrohr. Wenn man das mal anatomisch durchgeht, würde man sagen, okay, es hängt tatsächlich auch zusammen. Das heißt, eine Darmerkrankung kann sich im Mund zeigen und umgekehrt Munderkrankungen können sich im Darm zeigen. Also auch da ist die Zungenreinigung nicht nur für die Zunge gut und fürs Mundgefühl, sondern auch für die Allgemeingesundheit. Dann Ölziehen hast du angesprochen, ist auch eine super ayurvedische Entgiftungsmaßnahme. Kann man machen morgens zum Beispiel. Einfach einen Teelöffel oder einen Esslöffel besser gesagt. Ich nehme gerne Kokosöl, weil mir Kokos halt gut schmeckt. In den Mund geben, zwischen den Zähnen so durchziehen, solange man kann und solange man Lust hat. Ja, ideal wären natürlich so 8 bis 10 Minuten. Schaffe ich nicht. Ja, da bin ich zu ungeduldig. Und wichtig ist dann, das, was dann im Mund ist, dieses Ölgemisch, nicht schlucken.
Klar.
Ja, sondern das wirklich ausspucken. Und weil da sind viele, viele Giftstoffe drin. Also das Kokosöl macht 2 Sachen. Das bindet sozusagen Giftstoffe im Mund, zieht es auch aus Gewebe raus, sammelt es und deswegen dann nicht schlucken, sondern weg damit. Und Kokosöl hat noch so einen kleinen positiven Nebeneffekt, dass auch die Zähne dadurch schonend weißer gemacht werden.
Was, das haben wir jetzt im Gespräch gar nicht gehabt, aber weil es sich jetzt anbietet, also so Bleaching und so und Wasserstoffperoxid Zähne weiß machen, wie stehst du dazu?
Also Bleaching ist natürlich was, was man auch jetzt nicht natürlicherweise braucht. Ja, natürlich wird es aber auch häufig nachgefragt und es gibt da auch Untersuchungen, die heute sagen, es gibt Bleaching-Mittel, die den Zahnschmelz nicht angreifen und die gesundheitlich keine Beeinträchtigungen herstellen. Ja. Wenn wir so, ich bin jetzt kein riesen Fan davon, ja, aber wenn man es macht, dann ist meines Erachtens es am besten wirklich beim Zahnarzt vor Ort machen zu lassen, weil da hat man nicht das Risiko, dass man was verschluckt, ja, von diesem Bleichgel, wenn man es zu Hause macht. Ja, wenn du zu Hause das Bleichgel drauf gibst auf die Zähne und eine Schiene wird auch häufig verkauft in großen Versandhäusern, dann schluckst du sehr viel von diesem Bleichmittel runter. Das würde ich jetzt nicht empfehlen. Also wenn man einen Wunsch hat nach helleren Zähnen, ja, es ist möglich. Und laut Studien, ob es da jetzt auch andere gibt, wahrscheinlich ja, aber greifst die Zähne nicht an. Ja, ich aus meiner eigenen Erfahrung kann sagen, dass ich ab und zu mal alle paar Jahre meine Zähne bleiche. Und ich merke, dass es sehr, sehr lange anhält, das Weiße. Und dass die Zähne aber schon ein paar Tage nachher schon empfindlich sind. Also schon auf Kälte spürt man die schon deutlich stärker. Und das muss man halt wissen vorher.
Okay. Was haben wir noch für Lifehacks für zu Hause? Also Öl ziehen haben wir, Zunge reinigen. Wie stehst du zu Mouth-Tapes? Also das mache ich nämlich jetzt seit einem halben Jahr, glaube ich. Ich klebe mir nachts den Mund zu. Weil das auch, es gibt richtig, das kann man bestellen im Internet.
Ja, ja.
Weil das natürlich, also Hauptanliegen ist nicht durch den Mund zu atmen nachts. Also um den Sympathikus nicht, ich bin schon auch ein Biohacker. Um den Sympathikus halt nicht zu aktivieren, sondern parasympathisch zu atmen durch die Nase. Und die Mundhöhle ist natürlich ein angenehmer Nebeneffekt, weil so natürlich, auch wenn wir nicht durch den Mund atmen, kommen die ganzen Bakterien natürlich nicht in den Mundraum.
Finde ich total witzig, dass du das machst mit diesem Mund zu kleben, weil ich mach's auch.
Witzig. Ach, hier waren schon ein paar, die das machen.
Ja, okay. Ich merke halt einfach auch, jetzt abgesehen von der Zahn- und Mundgesundheit, ja, dann macht es natürlich auch Sinn, dass die Schleimhäute nicht so austrocknen.
Genau.
Wenn man bei geöffnetem Mund schläft, ja, ist auch ein Schnarchthema.
Ja.
Und wenn der Mund zugeklebt ist, also ist es mir gegangen, als ich es das erste Mal gemacht habe, dachte ich mir, ich ersticke. Ja,
ja, ich habe das auch abgerissen nachts dann. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen.
Genau, aber die Nase macht es sehr schnell auf. Ja. Ja. Und du kommst halt viel besser in den Tiefschlaf und in die Erholungsphase einfach. Ja. Und dein autonomes Nervensystem geht schneller in den Parasympathikus. Und ich schlafe besser, erholter und gesünder auch. Auch mit erhöhtem Bett. Jetzt bin ich gespannt, ob du das auch kennst.
Nee, das noch nicht.
Das noch nicht, okay.
Nee, erhöhtes Bett noch nicht. Aber es würde bei mir auch gar nicht gehen, fällt mir gerade ein. Aber ich habe ja noch ein paar Jahre. Ich kann noch ein bisschen was ausprobieren.
Man kann das Kopfteil des Bettes quasi ein bisschen erhöhen, ich denke, es sind um 8 Grad. Was auch für den Schlaf sehr, sehr gut ist, auch für die Gehirnentgiftung gut ist. Und eine tiefere, bessere Schlafqualität gibt.
Was wirklich so interessant ist, abschließend, das kannst du aber nicht wissen, wobei ich weiß gar nicht, ob du mein Buch gelesen hast, weil wir geben hinten raus so ein bisschen ähnliche Empfehlungen tatsächlich.
Okay.
Und das fand ich ganz schön, weil das so die, das für mich mittlerweile Themen wie Schlaf, Ernährung, Mikropausen über den Tag, Spaziergänge. Ja. Ich habe jetzt gestern in der Vorbereitung auf was anderes auf einer Seite von einer Klinik gelesen, dass ab 20 Minuten Bewegung die Dopaminproduktion extrem hoch ist. Und es ist zum Beispiel, also ich finde, Spazierengehen ist eines der absoluten Wundermittel.
Ja.
Also würde ich auch immer für Sport ersetzen. Also wenn ich jetzt gehe ich ins Fitnessstudio, gehe spazieren, ich gehe auf jeden Fall spazieren. Und das fand ich doch bemerkenswert, weil das so das, das ist für mich echt das Fundament eines zufriedenen Lebens. Also diese Dinge zu verändern und mal in den Fokus zu nehmen.
Ja, kann ich nur zustimmen. Also gerade spazieren gehen, du hast ja auch einen tollen, schönen Hund. Ja, ich auch. Und ich genieße es auch, ja. Und spazieren gehen dann auch wirklich in Stille, in Ruhe, so mache ich es gerne, um auch wirklich die Natur noch wahrzunehmen. Weil bei uns, wir haben noch sehr viel Natur auf dem Land, Gott sei Dank.
Ja.
Und da gibt es ja auch Untersuchungen zum Thema Waldbaden. Allein, dass diese Duftstoffe und die Geruchsstoffe im Wald, allein die reichen schon aus, um uns unser Nervensystem zu beruhigen.
Ja.
Und ich würde auch, genau wie du, spazieren gehen, locker dem Einsatz im Fitnessstudio vorziehen.
Ja. EMF-Schutz empfiehlst du auch, finde ich auch interessant, habe ich auch gerade um.
Ja, gibt es auch viele verschiedene Hersteller. Ja. Auf alle Fälle EMF, ein Riesenthema in unserer Umwelt. Und vielleicht, ich meine, die Strahlungsstärke draußen wird ja immer krasser. Vielleicht noch ein ganz kurzer Schwenk zu den Zähnen.
Gerne.
Darum verwenden wir nie Metalle bei uns im Mund. Ja, weil jedes Metall, was ich hier einbaue im Mund, wäre für diese EMF, also für diese elektromagnetische Strahlung, wie eine Verstärkerantenne. Ja, deswegen arbeitet die biologische Zahnmedizin nur mit Keramik. Also wir setzen zum Beispiel statt Titan, also statt Metallimplantaten, lieber Keramikimplantate, weil die sind biologisch inert, wie es heißt. Also die werden vom Körper nicht als fremd erkannt. Und die haben diese negative Antennenwirkung nicht. Also es das heißt, über die biologische Zahnmedizin versuchen wir auch immer, den Körper ein bisschen besser anzupassen an seine Ursprungsnatur. Ja, und gerade wenn du EMF erwähnst, fällt mir das sofort ein, dass ich in einem Umfeld, wo ich mein Handy anmache und sehe 18 WLANs verfügbar, dass ich nicht unbedingt zwei Titan-Metall-Implantate in meinem Kopf haben möchte, daneben eine Goldkrone und vielleicht irgendwo noch eine Amalgamfüllung.
Mm.
Und das, wie du gesagt hast, in Abstand von 12 Zentimeter zu meinem Gehirn, das ja auf Mikrostromebene arbeitet. Und wenn ich elektromagnetische Felder von außen habe und die noch verstärke mit Metall in meinem Kopf, ist es keine gute Idee.
Und auch da, das ist natürlich sicherlich auch eine Glaubenssache, auch dieses Thema wird ja immer noch heiß diskutiert, ob das jetzt Auswirkungen hat oder nicht. Und ich denke dann immer, okay, Röntgen stellen wir aber nicht in Frage. Oder WLAN stellen wir auch nicht in Frage. Oder und zu glauben, dass es keine Auswirkungen auf uns hat, ist ja schräg.
Ja, es hat mit Sicherheit Auswirkungen.
Ja.
Also du meinst die EMF-Felder?
Ja.
Ja. Gibt es da noch andere Meinungen, die sagen, die machen nichts?
Ja, es wird ja immer wieder auch von der Mobilfunkindustrie,
ja, okay,
wird es ja natürlich abgewehrt und sagt, nein, das ist alles Quatsch, das kann man nicht beweisen. Aber ich denke, gerade die Hörerschaft dieses Podcasts ist da eher offen. So. Und nochmal, das ist ja immer auch, dieser Podcast ist ja nur ein Angebot, der ersetzt keinen Arztbesuch. Ich kenne ja auch nicht die ultimative Wahrheit. Ich teile hier viel eigene Erfahrungen auch und habe eben gerade auch in Bezug auf meine eigene Traumaheilung, wo ja das autonome Nervensystem die entscheidende Rolle spielt und der Hippocampus und unser Gehirn, kann ich einfach nur sagen, es lohnt sich, dahin zu schauen, weil ich habe genau wie du mit deinen Nikos gleiche Erfahrungen gemacht und ich finde, es gehört in die Welt.
Ja.
So, und was dann die Menschen damit machen, das bleibt ja jedem selber überlassen.
Ja. Ich sage mal so, es sollte halt nie. Wenn man Wissen hat, soll man das auch zur Verfügung stellen. Ja, und das heißt, deswegen machst du ja auch deinen Podcast. Ich habe das Buch auch geschrieben, deswegen, um das Wissen in die Welt zu bringen. Ja?
Genau.
Und den Menschen ein Angebot zu machen über eine alternative Sicht, ja, die gesundheitlich aus meiner Sicht sehr, sehr viel bewirken kann und ein Teil der gesamten Gesundwerdung eines Menschen sein kann. Ja, da gibt es natürlich andere Baustellen noch und andere Themen.
Absolut.
Aber dieses eine, was ich jetzt in meinem Berufsumfeld machen kann, das möchte ich so gut, so gesund, so nachhaltig und so biologisch einfach machen, wie es geht. Weil das, was wir hier machen, bleibt ja viele Jahre, Jahrzehnte im Mund drin.
Mhm.
Das ist ja nicht wie ein Kleidungsstück, das ich am nächsten Tag wegwerfe oder wechsle.
Ja.
Es verbleibt ja im Körper, im System. Und da möchte ich schon gerne nur biologisch verträgliche Materialien verwenden.
Ja. Ein faszinierendes Thema, ein tolles Gespräch. Ich könnte es unendlich fortsetzen. Ich danke dir so sehr für deinen Besuch. Alle Links zu dir, der Kontakt zu dir, wie immer in den Shownotes unter dieser Folge, ihr Lieben. Und weil der Begriff Dopamin vorhin kurz gefallen ist, da geht's nämlich nächste Woche weiter. Da spreche ich mit dem Psychiater Dr. Jan Dreher über die Dopamin-Nation, in der wir leben. Unsere Dopaminsucht und gleichzeitig unser Mangel an Dopamin. Und auch da spielt das autonome Nervensystem und der Stress eine ganz enorme Rolle. Und ich werde sprechen mit Jan über einen Trend, der gerade durch Social Media zieht, den ich wirklich, wirklich für riskant und auch bedenklich halte. Nämlich der Trend der sogenannten Grenzerfahrungen durch stille Retreats oder Ayahuasca oder sogenannte Psychedelic Retreats, also das Rumexperimentieren mit LSD oder Psilocybin. Nachdem ich allein im vergangenen Jahr mit 3 Menschen zu tun hatte, die daraus schwere Angststörungen mitgenommen haben und auch psychotische Zustände. Und ich finde, da gehören unbedingt mal ein paar kritische Stimmen zu auf den Äther. Auf das Gespräch freue ich mich. Nächsten Freitag geht's weiter, ihr Lieben. Bleibt bis dahin wie immer zuversichtlich, bleibt gesund und natürlich stets neugierig. Danke, dass du da warst.
Sehr gerne, danke.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.